Zuhörer, heute erwartet euch ein ganz besonderer Hörgenuss. Denn mein Interviewpartner könnte mit seiner Stimme auch Märchenerzähler sein. Und ich musste ihn nur ein ganz kleines bisschen anstupsen und das Wissen sprudelte nur so aus ihm heraus. Also passt gut auf und viel Spaß beim Zuhören. Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Runway Life. Meine heutige Frage an dich lautet: Ernährst du dich artgerecht? Mein heutiger Interviewpartner hat ein Buch mit genau diesem Titel geschrieben: Artgerecht. Peter Hinoyal ist Buchautor, Referent, Ausbilder und absoluter Fitnessexperte. Viele Jahre war er Chefredakteur der Gesellschaft für Ernährungsforschung und sein Seminar zum Buch Artgerecht, nie wieder Diät, erreichte bereits über 70.000 Teilnehmer. Herzlich willkommen, lieber Peter.
Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Sehr gerne und besonders mit dieser Stimme. Wow. Peter, wollen wir vielleicht direkt am Anfang ein paar Begrifflichkeiten klären?
Sehr gerne.
Ich glaube nämlich, dass viele Zuhörer die Begriffe artgerecht, Paleo und Keto in einen Topf schmeißen. Und vielleicht können wir da ein bisschen bei der Aufklärung helfen. Mit welchem Begriff wollen wir anfangen?
Also artgerecht heißt mein Programm und die Grundidee hinter artgerecht war, dass wir mal schauen, für welche Art der Ernährung sind wir gemacht? Was haben wir heute für Lebensmittel? Was hat uns jahrelang begleitet? Und wie können wir diese beiden Welten wieder miteinander vereinen? Und artgerecht ernährt man seine Haustiere, nur sich selber halt heutzutage oft nicht, ne? Weil gerade die Ernährung hat sich extrem schnell entwickelt und wir haben sehr viel industriell verarbeitetes, sehr viel Zusatzstoffe, Farbstoffe etc. Und dann war die Idee halt mal so, ja, nicht zurück in die Steinzeit zu gehen, das wäre nämlich dann Paleo, sondern zurückzugehen, so 2-3 Schritte und möglichst oft gute Entscheidungen zu treffen. Und wenn du echtes Essen isst, dann macht das einen riesengroßen Unterschied, wie das im Körper wirkt und wird für alle wichtigen Organe auch einen Unterschied machen. Für die Bauchspeicheldrüse, für die Leber, für dein Herz, für den ganz wichtigen, für ein ganz wichtiges Organ, den Magen-Darm-Trakt. Ja, und deswegen plädiere ich dafür, halt möglichst echtes Essen zu essen und vor allen Dingen nichts zu essen, was Großmutter nicht als Essen erkannt hätte.
Ja, sehr
und
gut.
Paleo ist da ein bisschen strenger. Ja, also Paleo geht hin und sagt, du darfst nur das essen, was es in diesem Paläolithikum, also diesem Steinzeitalter gab. Und wenn du das machst, dann wirst du wieder ganz gesund und fit und schlank sein. Dann wird sich das selbst regulieren. Und die Grundidee finde ich sehr gut, weil es halt wirklich nur echte Lebensmittel sind. Aber man muss auch immer ein bisschen schauen, ja, so wo bin ich denn aufgewachsen, wo komme ich denn her? Also jemand, der Paleo macht, der aber am Nordpol wohnt, der hat eine völlig andere Lebensmittelauswahl als jemand hier in Nordeuropa oder in Westeuropa, ja, oder selbst in den USA oder in China. Das heißt, ich finde Paleo grundsätzlich sehr, sehr gut. Die verbieten aber zum Beispiel auch Hülsenfrüchte zu essen und Milchprodukte sind da gänzlich raus. Ja, und wir haben uns von Nordeuropa aus gut angepasst an eine milchreiche Kost. Ich sage nicht Milch als Getränk, aber an eine milchreiche Kost. Und in moderaten Mengen auch Käse, Joghurt, Butter und Quark mit in die Ernährung einzubeziehen, es sei denn, du hast eine Laktoseintoleranz oder so, da spricht überhaupt nichts gegen. Und dann ist wiederum die andere Seite, die ketogene Ernährung, die ich persönlich sehr gut finde. Aber Leute verwechseln halt ketogen und Paleo. Also Paleo sagt, möglichst echte Lebensmittel, naturbelassen, isst dich satt an Samen, Beeren, Fleisch, Fisch, Nüsse, ne? Also alles, was die Natur so hergibt und möglichst unverarbeitet. Mhm. Und Keto heißt, man nimmt 70-75% Fette zu sich, ein bisschen Protein und ganz, ganz wenig Kohlenhydrate und vor allem kein Zucker und Weißmehl. So, und jetzt verwechselt man das aber. Das heißt, nährstoffmäßig ist zum Beispiel Wurst oder auch eine Mettwurst oder eine Currywurst, wenn die Natur ist, viel Fett und ein bisschen Eiweiß und kaum Kohlenhydrate. Und wenn ich jetzt Paleo mache, dann aber verarbeitete Wurstwaren esse, dann mache ich nicht Paleo. Dann esse ich industriell verarbeitete Lebensmittel und das ist nicht die Idee dahinter. Es ist unheimlich schwierig heutzutage, sich so zu ernähren wie vor 10.000 Jahren.
Ja, und in wenn wir jetzt mal an so eine Currywurst oder so ein verarbeitetes Fleisch denken, dann sind da ja auch noch richtig viele andere Zusätze drin, die nicht gut für uns sind, ne?
Klar, und natürlich ist es trotzdem auch irgendwo Esskultur. Ich sage ja gar nicht, dass man nie Wurst essen sollte, aber nicht um seine Nährstoffe darüber zu ziehen, ne? Und dann zu denken, noch man ernährt sich gesund. Mein Tipp zum Thema Fleisch ist, wenn jemand Fleisch isst und gerne mag und auch noch isst, dann isst doch bitte Fleisch, aber selten und dann von einer guten Qualität. Und ja, artgerecht heißt auch, das Fleisch hat eine völlig andere Qualität, wenn das Tier artgerecht gehalten wurde. Das heißt, eine Weidehaltung mit Gras gefüttert und Achtung, bis zum Lebensende mit Gras gefüttert wurde. Wird das aber mit Soja, Mais und anderem Getreide vollgestopft, dann wird die Qualität des Fleisches, vor allem auch der Fettsäuren, die im Fleisch enthalten sind, eine völlig, völlig andere. Und das Gleiche gilt auch für Milch und Milchprodukte. Also wenn das Tier nicht artgerecht gehalten wird, landet das wiederum im Tier und demnach auch in den tierischen Produkten. Selten und von guter Qualität. Und um das ein bisschen plastischer zu machen, mein Tipp wäre, macht das doch mal wie in den 60er, 70er Jahren und esst halt einen Sonntagsbraten mal ab und zu und nicht jeden Tag Fleisch und Wurstwaren. Und bei Wurstwaren wäre nochmal der Tipp, ich empfehle, wenn du Fleisch isst, solltest du noch erkennen können, aus welchem Tier es stammt. Bei den meisten Wurstsorten kann man das nicht. Und in Bärchenwurst ist überhaupt kein Bär drin. Ja, das ist tatsächlich hochverarbeiteter Nahrungsschrott.
Guter Hinweis. Ich bin gerade froh, dass ich so viele Jäger im Bekanntenkreis habe. Weil wenn die wirklich berichten, dass sie auch versuchen, die Tiere so zu erlegen, dass sie vorher keinen Stress haben. Also auch wirklich nicht diese Hetzjagden, ne, sondern ganz gezielt die Abschüsse machen. Und das schmeckt man wirklich am Fleisch.
Unsere Vorfahren hatten diese Wahl leider nicht, ne? Also die haben gehetzt. Super. Das war die Hetzjagd, die wir entwickelt haben, um die Tiere zu erlegen. Aber das heißt, das war auch wild. Ja, und du bringst es auf den Punkt. Wildfleisch hat ein völlig anderes Omega-3 zu Omega-6-Verhältnis. Hat eine ganz andere Fleisch- und Faserstruktur. Ja, also es ist tatsächlich was ganz Feines, wenn man es denn mag.
Ja, das stimmt. Gut zubereiten muss man es können.
Genau.
Peter, wie bist du denn eigentlich zu deinem Bewusstsein für gesunde Ernährung gekommen?
Naja, das war relativ einfach. Ich war als Jugendlich und als Kind ziemlich übergewichtig. Und mit 12, 13 tangiert einen das zwar, da wird man zwar ein bisschen gefrustet, weil man gemobbt wird. Und ja, mit 14, 15, 16 hatte ich einfach die Nase voll davon. Ja, das war natürlich auch der Zeitpunkt, wo man sich angefangen hat, für Mädchen zu interessieren und gemerkt hat, irgendwie, ja, so wird das irgendwie nichts. Ne? Man hat ja gar kein Selbstbewusstsein. Und in meinem Jahrgang war das noch so, da gab es halt wenige Dicke in der Klasse. Meistens nur einen oder zwei und leider war ich einer davon.
Okay.
Dafür war ich halt ein sehr höfliches Kind. Ja, wenn du weißt, du bist nicht schnell genug, um abzuhauen, nicht schnell genug über die Mauer, nicht sportlich genug, um über den Zaun zu klettern, dann bist du erstmal nett und höflich. Und hab dann gemerkt, hat so über Humor und über Kommunikation kann man auch ganz viel machen. Aber trotzdem war das Ergebnis nicht das, dass mich halt wirklich ein Mädel so nett fand, dass sie vielleicht auch mit mir ausgehen würde oder ähnliches. Und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen und habe auch erstmal alles wirklich falsch gemacht, ja, bis ich so 18, 19 war. Und dann hatte ich es aber geschafft. Mit 19 war ich dünn. Und ich bin 1,78 und da hatte ich nur noch so 71 Kilo. Also wirklich, okay, wirklich dünn.
Ja.
Aber mit dem Ergebnis, das ich jetzt für mich festgestellt habe, jetzt bist du dünn und siehst immer noch, verzeih mir bitte, scheiß aus. Das war ja nicht die Idee dahinter. Weil ich habe halt Low-Fat-Diäten gemacht, also viele Kohlenhydrate, super wenig Kalorien. Ja, also ich habe alles mal ausprobiert und habe dazu aber viel Sport gemacht. Aber Achtung, viel, viel Ausdauertraining. Ich habe Stunden auf so einen alten Live-Fitness-Cross-Trainer verbracht, ne, so 9500 R. Weil ich ja auch dachte, ab der 30. Minute beginnt die Fettverbrennung. Also bleibst du mal mindestens 45 drauf, besser eine Stunde. Und wenn du kannst, dann noch länger. Ich würde das heute mein Leben nicht mehr machen, weil ich mich zu Tode langweilen würde. Ergebnis war, ich war dünn. Dann war ich auf einem Lehrgang von einer Sporternährungsfirma, für die ich angefangen habe zu arbeiten. Und der Chefredakteur der damaligen Zeitschrift, die es zu dieser Firma gab, der hat den Lehrgang gehalten und der hat viele Dinge erklärt, die mir die Augen geöffnet haben.
Ja.
Und hat danach zu mir gesagt, du, das, was du machst, ist Unsinn. Du brauchst Fette, du brauchst gesättigte Fettsäure, um überhaupt Muskeln aufbauen zu können. Und Muskeln verbrennen Fett. Du brauchst deutlich mehr Eiweiß und das, was du dir da alles an Nudeln und so reinfährst, ist vollkommen unnötig. Und dann habe ich das umgestellt, habe weniger Ausdauertraining gemacht, habe mehr Krafttraining gemacht und dann hat es bei mir funktioniert. Und dann war natürlich das, die Wissbegierde halt irgendwie, ne, warum funktioniert das? Und dann hatte ich nochmal Glück, dass ich relativ früh auf einen Lehrgang gegangen bin vom Dr. Nikolai Worm. der Begründer der Logi-Methode. Und der hat es dann auch wissenschaftlich untermauert, ne, warum man halt tatsächlich weniger Kohlenhydrate, vor allem Zucker und Weißmehl so schlimm ist, warum bestimmte Fette für uns nicht so gut sind, warum bestimmte Kombinationen nicht so gut sind. Ja. Man kann auch sagen, der Dr. Nikolai Worm, der hat diese Paleo-Ernährung eigentlich auch genommen, aber an wissenschaftlichen Zahlen so runtergebrochen, dass es nachvollziehbar wurde. Also ganz, ganz toll. Auch immer noch ein toller Referent, kann ich Ihnen empfehlen. Schreibt immer noch gute Bücher. Und das war für mich so ein bisschen augenöffnend.
Super, ja. Also ich habe auch an meinen Zuhörern gemerkt, ich habe ja dieses Posting gemacht, stellt mir doch mal eure Fragen, was beschäftigt euch so? Und dann kamen diese klassischen Sachen, ja, wie sieht das denn aus mit Low Carb und Low Fat? Ich glaube, als wenn man mal so zurückgeht, wo du angefangen hast, dich dann näher damit zu beschäftigen, gab es ja noch gar nicht so viel Aufklärung wie heute, ne? Sondern ja, da wurde, glaube ich, erstmal Low Fat noch publiziert, ne? Wenn ich jetzt mal bedenke, chronologisch, und das hast du ja dann auch versucht und bist dann erst, weil du auf Seminare gegangen bist, belehrt worden.
Genau, es wurde Low-Fat produziert oder halt, es war immer diese Monodiäten. Ja, nur Grapefruit, ja, nur Eier, nur Kaffee, whatever. Also diese ganzen oder nur Shakes und so Geschichten. Das war halt sehr, sehr einseitig. Jetzt muss man dazu sagen, die Low-Fat-Diäten haben ja die Ursprung nicht im Bereich Beauty und Kosmetik, sondern in der Kardiologie. Das heißt, man ist in den 60er, 70er Jahren davon ausgegangen, dass die Fette der Feind waren und die Fette dafür sorgen, dass Blutkranzgefäße, ne, erkranken, dass wir zu viel Plaque in den Arterien bilden und dass Herzinfarkt, Schlaganfall die Folge dessen ist. Und dann ist man hingegangen, hat die Fette halt vermeintlich Bösen aus der Ernährung rausgenommen, hat lauter fettarme Produkte entwickelt und, und. Mit dem Ergebnis, dass das gar keine Verbesserung gegeben hat. Jetzt hat man das Fett rausgenommen, hat stattdessen in die Produkte, damit die besser schmecken, viel Zucker, aber das war ja nur Kohlenhydrate, ne, oder auch viel Fructose reingepackt. Und dann wurde das Problem noch viel, viel schlimmer. Dann kam aber so der erste Mal auf den Gedanken, und das stimmt gar nicht, also die ersten kamen im 18. Jahrhundert auf die Gedanken, dass halt eher das Getreide das Problem sein könnte. Aber man kam so auf den Gedanken, man könnte eher an guten Fetten arbeiten und dafür die Kohlenhydrate reduzieren, weil das halt auf die Organe eine andere Wirkung hatte. Und das wurde dann abgetan als, da gibt es keine Langzeitstudien zu, ne, das, was wir jetzt gerade auch erleben, so im Bereich Impfung und so, ne, es gibt keine Langzeitstudien dazu, das ist Unsinn, das funktioniert nicht. Mittlerweile gibt es genug Studien, die zeigen, dass kohlenhydratreduzierte, eiweißreichere und vor allen Dingen eine Ernährung mit guten Fetten, und man kann das vielleicht zum Übergriff so ein bisschen mehr die Mittelmeerernährung, also Olivenöl, Avocadoöl, Macadamianüsse und sowas, ne? Hochwertiges Fisch, hochwertiges Fleisch, ja, viel, viel Gemüse, Oliven generell, ne? Also alles, was wir so in den südlichen Ländern finden, dass das dann wiederum eine positive Wirkung hatte auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und man muss halt sich diesen ganzen Kreislauf angucken. Aber damals war es die Zeit der Low-Fat-Diäten und die Zeit der vielen kleinen Mahlzeiten. Also isst wenig Kalorien, verteilt auf viele kleine Mahlzeiten. Dein Stoffwechsel muss aktiv gehalten werden. Mhm. Und das ist eins der schlimmsten Dinge, das man seinem Stoffwechsel antun kann.
Ja, und sag mal, im Moment habe ich so ein bisschen den Eindruck, es gibt so eine Schwemme, was total in ist, sind die publizierten Saftkuren. Kannst du uns dazu mal deine Meinung sagen?
Ja, dick werden in Perfektion. Also wenn man das irgendwie tatsächlich, also es gab sogar mal eine schöne Reportage im Fernsehen, die ich gesehen habe. Da hat man zwei Testgruppen dann genommen und eine hat diese Saftkur gemacht und die anderen haben irgendwie, ich weiß nicht, eine andere Mittelmeerkost oder sowas genommen. Und tatsächlich hat die Saftkur gemacht, hat Gewicht verloren. Sie hatte auch Muskulatur verloren, aber sie hatte erhöhte Triglyceridwerte, nämlich mehr Fette in der Leber. Weil man muss wissen, dass Fructose rausgelöst aus dem gegessenen Obst, die Hälfte davon landet immer als Fett in der Leber. Aha. Das heißt, mit einer Saftkur nimmt man zwar wenig Kalorien zu sich, also wird den Körper auch in eine Kaloriendefizit bringen. Das heißt, man nimmt ab, aber die Leber wird gemästet. Und dann setzt sich das Fett in die Leber, um die Leber herum. Also es kann durchaus sein, wenn du eine Saftkur lang genug durchziehst, dass du schön schlank bist. Im Gesicht, an den Beinen, an den Armen, aber um den Bauchnabel rum, rechts und links an der Hüfte, da wird sich das Fett hartnäckig halten oder vermehren. Und dann steigt ein viszerales Bauchfett. Und dieses viszerale Bauchfett, das sitzt an und um die Organe und das ist nicht passiv, sondern aktiv. Und das bringt deinen kompletten Hormonhaushalt durcheinander. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn wir davon dann plötzlich mehr Fett haben und wir hören auf mit den niedrigen Kalorien aus der Saftkur, dann nimmst du schneller zu, als du sehen kannst. Von einer Saftkur halte ich gar nichts und Obst essen, bitte richtig verstehen, Obst essen ist gesund. Und die empfohlene Tagesportion aus meiner Sicht ist eine Handvoll Beeren am Tag, ein Apfel am Tag. Gemüse, so viel wie du möchtest. Aber die Fructose aus dem gegessenen Obst würde ich auch eher niedrig halten.
Super Tipp, danke. Also vielleicht auch eine Stufe weiter, was ich den Leuten empfehle, die ich berate. Gerade zu Beginn, wenn die ein Ernährungsprotokoll einreichen, sehe ich, wie viel Kalorien die alleine in flüssiger Form zu sich nehmen. Ja? Und wenn ich denen dann schon mal sage, okay, wir verzichten jetzt erstmal auf diese Kalorien aus Getränken, sondern steig halt mal um auf ungesüßte Tees, viel Wasser. Zum Thema Kaffee würde ich dich jetzt gerne fragen. Stimmt es oder hält sich diese alte Mythe hartnäckig, dass Kaffee dem Körper Wasser entzieht? Wie stehst du dazu?
Also es stimmt nicht, aber die Basis von Kaffee ist natürlich immer noch Wasser. Und wenn ich halt viel, viel Kaffee trinke, wird der Harndrang irgendwann natürlich auch mal größer, was bei jeder Flüssigkeit passiert. Ja, das heißt also, wenn man sich verschiedene Studien anguckt, sagt man bis zu 2 große Tassen Kaffee oder sowas. Ne? Und danach ist natürlich die Flüssigkeit, das Flüssigkeitsvolumen so hoch, dass du natürlich immer eine entwässernde Wirkung hast. Das ist aber nicht die zwangsweise die Inhaltsstoffe des Kaffees. Aber wie du es gerade angesprochen hast, beim Trinken werden so viele Ernährungsfehler gemacht. Auch beim Trinken von Kaffee. Weil jetzt nimm mal einen Kunden, der irgendwie 4, 5, 6, 7, 8 Kaffee über den Tag trinkt. Der trinkt aber keinen schwarzen Kaffee, weil der schwarze Kaffee würde die Fettverbrennung anregen über das Koffein. Sondern er trinkt einen Latte Macchiato und Milchkaffee und Cappuccino. Und ich mag zwar nicht in Kalorien rechnen, aber so ein Ding hat im Schnitt 104 Kalorien. So habe ich 8 Kaffee getrunken, 100 Kalorien, habe ich 800 Kalorien getrunken, die mich weder gesättigt haben, mir noch irgendwas Lebensnotwendiges an Nährstoffen gegeben haben. Und dann esse ich halt trotzdem noch. So, und die habe ich ja beim Arbeiten im Büro getrunken. Das heißt, wie soll ich denn diese aufgenommene Energie wieder verbrennen? Und anders, wenn ich den ganzen Tag immer wieder Energie reinschütte, wann verbrennt mein Körper mal gespeicherte Energie? Ein schwarzer Kaffee hat 2 Kalorien. Aber ne, 98 mehr, das ist Energie. Wenn ich morgen hier von Stuttgart nach Hamburg fahre und ich habe einen vollen Tank, dann tanke ich doch nicht alle 80 Kilometer. Das heißt, das macht überhaupt keinen Sinn, ständig und stetig immer wieder nachzuschütten. Und das machen Menschen über Getränken unbewusst. Über Nahrung ist es ein bisschen bewusster.
Und was passiert mit dem Insulinspiegel, ne? Auch jedes Mal, wenn ich mir dann schön so einen gezuckerten Cappuccino reinziehe.
Und da hast du den Kreislauf. Insulin wird ausgestoßen. Insulin ist das Speicherhormon. Der erste Speicher, den Insulin bevorzugt, ist die Leber. Die Leber ist ein kleiner Speicher, die ist voll. Der nächste Speicher ist der Muskelspeicher. Der Muskel nimmt den Zucker auf, kann aber nicht viel Fett speichern. Also wo geht der Rest hin? In den Fettspeicher. Ja, und dann wiederum in die Organe, um die Organe, ein bisschen ihr Subkutan unter der Haut. Das stört uns dann kosmetisch, das ist aber erstmal nicht so schlimm. Aber wir programmieren den Körper auf Speichern, Speichern und Speichern. Fettverbrennung, also wieder rausholen aus der Leber und aus den Zellen, findet nur in der Abwesenheit von Insulin statt. Das heißt, Essen und Trinken den ganzen Tag erlaubt dem Körper nicht nennenswert Energie zu verbrennen.
Super. Peter, die nächste Frage ist, stimmt es, dass wenn man zu wenig isst, man nicht abnimmt?
Das kommt drauf an. Also es gibt ja verschiedene Formen von zu wenig Essen. Man müsste vielleicht noch klassifizieren, in welchem Zeitraum denn. Ja, das heißt also klassischerweise geht man der Ernährungslehre ja hin, ermittelt einen Grundumsatz, also wie viele Kalorien musst du essen, um überhaupt am Leben zu bleiben. Ja. Wie viel Job hast du noch, wie viel Arbeit hast du noch, das kommt noch darauf dazu gerechnet, dann wird ein Verdauungsverlust abgerechnet, man kommt auf eine Zahl X. Und das bestimmen wir meistens auf 24 Stunden, um irgendwas sichtbar zu machen. Ja, und das ist erstmal eigentlich Bullshit, aber das ist natürlich eine theoretische Grundlage, um überhaupt arbeiten zu können. Mhm. Es ist ja nicht so, dass um Mitternacht im Körper irgendeine Uhr angeht und sagt, stopp, jetzt sind wir bei 0 Kalorien, jetzt fangen wir an, von vorne zu zählen. Ne? So funktioniert ein Körper halt einfach nicht. Ja. Aber das heißt, was der Körper nicht kennt, sind Kalorien, was der aber kennt, sind Nährstoffe. Und wenn ich jetzt nichts esse, dann schneide ich dem Körper eine gewisse Zeit diese Nährstoffe ab. Mhm. Und eine gewisse Zeit ist das auch erstmal gut, weil wenn keine Nahrung kommt, und kann, dann kann der Körper anfangen, das, was vorher an Nahrung da war, mal zu verdauen, zu verarbeiten. Und dann kann, wenn Insulin nicht mehr da ist, die Gegenspieler des Insulins auch anfangen, gespeicherte Nahrung und gespeicherte Nährstoffe wieder rauszuholen aus den Zellen, um mit denen zu arbeiten. So, ab dem Punkt ist es erstmal fein, längere Zeit keine Nahrung zu haben.
Mhm. Aber das auch der Effekt, den man beim Intervallfasten erreicht?
Genau, das ist so beim Fasten oder auch bei der langen Fastenphase, wenn du theoretisch mal nachts nichts isst. Okay. Aber irgendwann ist der Punkt, wo der Körper in einen Mangel kommt. Das heißt, dann wirst du solltest du ein natürliches Hungergefühl wieder bekommen und dann wäre der Zeitpunkt zum Essen gekommen. Nur die meisten Menschen haben dieses natürliche Hungergefühl nicht mehr. So, wenn ich jetzt aber nichts esse, gar nichts esse, 2, 3, 4 Tage, aber auch nicht wenigstens noch genug Flüssigkeit, also alles Lebensnotwendige irgendwie zuführe und Flüssigkeit steht ganz, ganz oben beim Lebensnotwendigen, dann wird der Körper sich dagegen wehren. Ja, dann wird er die Heißhungersignale, da werden die Hormone verrückt spielen, Ghrelin wird deinem Hirn sagen, jetzt isst bitte sofort was, weil es eine Unterversorgung vermutet.
Ja.
Beim Intervallfasten ist es ein bisschen anders. Wenn du nämlich in der Essphase alles Lebensnotwendige isst, dann kann der Körper durchaus danach mal 16, 18, 21, 24 Stunden ohne Nahrung auskommen, weil solange du noch gespeichertes Körperfett hast und zumindest ausreichend trinkst und Achtung, deinem Körper zumindest Elektrolyte zuführst. Okay. Natrium, Kalium, Magnesium, weil diese kleinen Stoffe, die kann er nicht speichern. Und die werden in der Fastenphase abgebaut und ausgeschieden über den Urin. Das heißt, die muss ich zuführen. Aber dann entsteht kein Mangel. Ja, also man muss unterscheiden, hungern wird für Muskelabbau sorgen, bewusstes Fasten mit allem Zuführen, was lebensnotwendig ist in der Essphase, sind 2 Paar Schuhe. Zu Ostern ist gerade die Fastenzeit vorbeigegangen. Diese Woche ist Ramadan gestartet. Ja, also wenn Fasten tatsächlich Menschen schädigen würde oder umbringen würde, würde sich das nicht seit Jahrhunderten durch alle Zivilisationen durchziehen. Also ich glaube, weder Jesus noch Mohammed hatte irgendwie vor, sein Volk an Muskelschwund und an weiß Gott versterben zu lassen. Es war vielmehr auch die spirituelle und geistige Reinigung. Und die kann entstehen, weil der Körper halt bestimmte Prozesse loslöst im Körper, die auch gerade für unser Hirn extrem wichtig sind.
Ich glaube, du hast auch aber was ganz Wesentliches gesagt, weil zum Beispiel, dass man Mineralien zuführt. Ich habe von dir mal den Tipp gehört, dass du das mit Himalaya-Salz managst. Kannst du uns da mal das Rezept des Getränks sagen, was du zu dir nimmst?
Na klar, sehr gerne. Ich erkläre ganz kurz den Hintergrund. Wenn du aufhörst zu essen, in den ersten paar Stunden passiert noch nicht viel, aber dann wird die Niere und Nebenniere aktiv und du schwemmst halt mehr der Elektrolyte aus. Dann, wenn du vielleicht noch eine ketogene Ernährung wählst, also viel Eiweiß und vor allem viel Fett isst und wenig Kohlenhydrate, dann wird die Niere noch mehr veranlassen, mehr Flüssigkeit loszulassen im Körper. Okay. Und das ist erstmal nicht verkehrt, aber es schwemmt halt auch die Elektrolyte aus.
Ja.
So, ein Magnesium ist, glaube ich, jedem ein Begriff. Magnesium allein ist an 300 Stoffwechselprozessen beteiligt. Also, dass dein Muskel kontrahieren kann, dass Nerven richtig kommunizieren können, dass Enzyme ihren Job machen können und dass unser Hirn gut funktioniert. Und wenn das jetzt fehlt, dann haben wir das Gefühl, wir sind müde, wir haben konzentrationsfähig, also wir fehlen uns nicht so konzentrationsfähig, wir fühlen uns so neblig im Hirn, sagt man. Mhm. Ja, und man wird so ein bisschen lustlos und antriebslos. Und wenn ich das rechtzeitig zuführe, dann kann der Körper, obwohl keine Nahrung kommt, einfach die Zellen können arbeiten. Und das wäre Natrium, also Salz, Magnesium, Kalium und so weiter. Und Himalaya Pinksalz wirbt zwar damit, dass es reich ist an über 60 dieser Mineralien. Tatsächlich im Labor findet man 8 oder 9.
Okay.
Aber die drin sind, sind Kalium, Natrium, Magnesium, ja, und ein bisschen Kupfer, ein bisschen Zink, ein bisschen Selen. Also da ist es sehr reich dran. Und wenn ich das jetzt rechtzeitig zuführe, habe ich kein Problem. Man kann aber die Aufnahme davon noch optimieren, wenn man einen Bio-Apfelessig nimmt, also gerne mit Butter, dann hat er diese Fasern da drin, diese Pektinfasern, ne? Nimmt davon einen ganzen Esslöffel, 500 Milliliter Wasser und dann ruhig 1 bis 2 Teelöffel von dem Salz. So, wenn man noch ein bisschen was Gutes für seine Darmgesundheit machen möchte, dann nimmt man noch den Saft einer Limette oder einer Zitrone dazu. Mit Sprudelwasser, also ich bin der Meinung zwar, wir haben genug Säure im Körper, mit Sprudel schmeckt das aber ein bisschen besser.
Ja, ich wollte dich gerade fragen, wie schmeckt das?
Das schmeckt in Ordnung. Okay. Das, was es macht, ist halt irre. So, und wenn du dir den Apfelessig anguckst, das war schon Großmutters Tipp. No, das heißt also, weil es die Verdauung unterstützt, da sind nämlich ganz feine Faserstoffe drin, ja, die gute Darmbakterien füttern, dann hilft es dabei, den Blutzucker zu regulieren. Das heißt, jetzt kommt in der Fastenphase dein Hunger morgens und du trinkst dieses Getränk
ja.
Und dann wird der Heißhunger nach 15, 20 Minuten zurückgepfiffen.
Oh, super.
Und der Körper fängt an, weil der erkennt, okay, ich kriege jetzt von außen nichts, dann hole ich mir halt das, was ich brauche, innen. Und dann fängt er an, halt gespeicherte Energie wieder zurück in den Blutkreislauf zu holen, also unter anderem auch aus der Leber, holt der Energie wieder raus. Und dann verbrennt er auch Triglyceride, weil die Triglyceride, die oft erhöht sind und so böse sind, sind nichts weiter als schnelle Energie, die im subkutanen Fett, also unter der Haut oder aber, wenn zu viel davon da ist, weil zu viel Fructose in der Nahrung, in der Leber. Ja, und jetzt können wir diese Leberwerte halt mal verbessern. Dadurch, dass wir dem Körper halt lernen, da kommt keine Nahrung, ich faste. Alles, was du aber brauchst, hast du. Dann fang doch bitte mal an, diese gespeicherten Fette zu verbrennen. Mhm. Und wenn der Körper das macht, dann ist ein ganz schöner Effekt dabei, dann verbrennt er keine Muskeln. Das heißt, sobald wir in diesem Zustand sind, haben wir einen muskelverbrennungssparenden Effekt. Weil das ist die Angst vieler Kunden. Ne? Sobald du jemand sagst, na hier, wir fasten mal ein paar Stunden, du frühstückst mal nicht, weil wir es so eingetrichtert bekommen haben, dann haben die sofort Angst, ich leide an Muskelschwund oder was auch immer. Mhm. Wenn jedes Mal 14, 15, 16 Stunden nichts essen für einen starken Muskelschwund und Abbau sorgen sollte, also jede Nacht wäre ja schon gefährlich. Und meine Tochter ist 15, die ist ein Teenager. Die schläft so oft 14, 15, 16 Stunden. Ja. Und ich habe noch nie gesehen, dass sie die Treppe runterkam, sich auf allen in Richtung Kühlschranke gezogen hat, weil sie kaum noch die Kraft hatte, weil über Nacht sie so viel Muskeln verloren hat, dass das nicht möglich ist. Okay. Wenn wir essen, muss alles Lebensnotwendige rein. Das hält auch den Heißhungerangriff.
Ja.
Und wenn wir nicht essen, muss zumindest Flüssigkeit und lebensnotwendige Mineralstoffe rein.
Super. Peter, das Rezept schickst du mir nachher bitte nochmal und ich werde es für unsere Zuhörer dann aufschreiben, falls ihr euch das jetzt nicht so merken konntet.
Gerne. Und vielleicht ein Tipp noch zum Himalaya Pink Salz. Das ist ein bisschen irreführend. Himalaya Pink Salz kommt aus Pakistan. Aha. Hat mit Himalaya gar nichts zu tun. Ja, weil Himalaya Pink Salz ist ein bisschen pink von der Farbe, weil es aus einem uralten See stammt, den es schon lange nicht mehr gibt. Kommt aber aus Pakistan. Und ich weiß gar nicht den Hintergrund, warum die Pakistani sich gedacht haben, wenn ich das Himalaya-Pinksalz nenne, ist es vielleicht Marketing und hört sich viel besser an als Pakistan-Pinksalz, whatever. Ne? Aber hat mit Himalaya überhaupt nichts zu tun.
Ja. Aber wenn meine Zuhörer jetzt mal bei Günther Jauch am Stuhl sitzen und diese Frage beantworten können und eine Million gewinnen, kriegen wir was davon ab. Das
sage ich sehr gerne. Nützt es an ja auch.
Also, nächste Frage. Essen nach 18 Uhr. Okay, ein bisschen haben wir das jetzt schon quasi ja beantwortet oder können das ein bisschen beantworten mit dem Thema, wenn du auch diesen 16-8-Effekt vom Intervallfasten ausnutzen willst, musst du dir ja überlegen, wann fangen meine 16 Stunden Fasten an, ne? Und dann ist das mit dem Thema Essen nach 18 Uhr. Aber ich glaube, das war gar nicht so gemeint von der Autorin hier. Das war, glaube ich, grundsätzlich eine Frage, unabgesehen vom Intervall.
Also ich glaube, ich weiß, was sie meinen, aber trotzdem können wir es auf das Thema Intervallfasten, wir können das verknüpfen. Mhm. Weil natürlich muss ich mich irgendwann entscheiden, wann esse ich das letzte Mal. Aber wer hat denn gesagt, dass es 18 Uhr ist? Also es gibt so ein paar Studien, die zeigen halt, ja, das, was verdauungsmäßig dann in frühen Nachtphasen, Tiefschlafphasen, REM-Phasen ein bisschen gefördert werden, wenn die letzte Mahlzeit ein bisschen länger zurücklegt. Also das kann ein Effekt sein, aber wir leben halt in einer Welt, wo alles halt schnell ist und ein bisschen hektisch. Das ist ja nicht immer möglich, bis 18 Uhr gegessen haben.
Absolut.
So, und wenn man sich jetzt mein artgerechtes Programm anguckt und artgerechte Ernährung. Ja, du hast ein Haustier, ich habe ein Haustier. Wenn ich meiner Katze was zu fressen hinstelle und 18 Uhr ist durch, dann sagt die nicht, oh, das tut mir leid, ich esse heute nicht mehr. Ja? Ja. Das heißt, die isst dann, wenn die was bekommt. Und unsere Vorfahren haben dann gegessen, wenn die was bekommen haben.
Ja.
So, und die hatten morgens oft auch kein Frühstück, so zum Thema wichtigste Mahlzeit des Tages. Die mussten erst eine kleine Arbeit verrichten, ein bisschen was suchen, da war ein Kühlschrank und so gab es ja noch nicht. Das heißt, natürlich ist es regelmäßig zu essen, aber unregelmäßig zu essen. Und nicht nach einer Uhr. Und eine Uhr begleitet unser Leben auch noch nicht so lange. Das heißt, was dein Körper ja überhaupt nicht lesen kann, ist die Uhr. Mhm. Was er aber kennt, ist Tag- und Nachtzeiten. Das heißt, er erkennt zum Beispiel die Sonne. Werde ich morgens von der Sonne geweckt, wird jetzt der Körper Katecholamine, also Stresshormone, triggern, unter anderem auch Cortisol, und in dem Fall ist das gut, um halt wach zu werden. Weil, Junge, steh auf, beweg dich, besorg was zu essen. nur, fang an zu arbeiten. Gegen Abend, wenn die Sonne wegfällt, wird der Körper sagen, so, jetzt ist mal Zeit für Ruhe, such dir eine Höhle, geh ins Bett. Das heißt, er nimmt verschiedene Hormone, das Serotonin, was mich vorher glücklich gehalten hatte, falls ich was zu essen gefunden hatte,
ja,
und baut es im Körper ab zu Melatonin und sagt, du, jetzt ist Zeit für Regeneration, Verdauung, Nachtruhe. Das heißt, Tag und Nacht erkennen wir und demnach wird sich unser Biorhythmus irgendwann widmen. Aber das ist gestört bei vielen Menschen, ne? Und da können wir auch nicht zu. Ja, wir haben Blaulicht, wir haben stressige Jobs, wir haben Nachtschichten, wir haben Wechselschichten und sowas. Das heißt, unser natürlicher Biorhythmus, den es in den 70er Jahren noch viel mehr gab als jetzt, den haben wir verloren. Das heißt, man muss nicht 7 Uhr, 12 Uhr und 18 Uhr essen. Und wenn du zum Beispiel um 16, 17 oder 18 Uhr Sport gemacht hast, dann gibt es keinen einzigen guten Grund, nach dem Training nicht zu essen.
Okay.
Wenn es in deinen Alltag nicht reinpasst. Weil nach dem Training ist der Körper doch super insulinsensitiv. Das heißt, der möchte jetzt Nährstoffe bekommen, um von den abbauenden Prozessen, die im Training stattfinden, umzuschalten. Also er möchte mTOR aktivieren, um den Körper halt wieder zu regenerieren, aufzubauen, auf alten Status zu bringen und besser. Und das geht nur dann in der Anwesenheit von Nahrung,
ja,
und später wieder in der Abwesenheit von Nahrung, wenn der Körper zur Ruhe kommt. Lange Rede, kurzer Sinn. 18 Uhr zu essen kannst du machen, aufhören zu essen, wenn du dein Kalorienfenster in der Restriktion bringen möchtest, weil es bei dir gut reinpasst. Weil dann wären 16 Stunden um 10 Uhr zu Ende, dann kannst du um 10 Uhr dein Fasten brechen, 2-3 Stunden danach was Richtiges zum Mittagessen, dann ist das fein. Aber rein physiologisch gibt es keinen einzigen guten Grund, jeden Tag um 18 Uhr aufzuhören zu essen. Super. Kohlenhydrate kennen auch keine Uhrzeit, ne?
Ja, genau. Also, das ist die nächste Frage. Genau. Abends keine Kohlenhydrate. Und das möchte ich vielleicht dann ein bisschen spezifizieren. Wie sieht denn deine perfekte Mahlzeit nach einem Training aus?
Okay, welche Fragen soll ich zuerst beantworten?
Abends keine Kohlenhydrate.
Abends keine Kohlenhydrate. So. Du wirst Studien finden, die sagen, totaler Quatsch. Am Ende des Tages zählt Kalorien in, Calorie out. Wenn du über deinen Bedarf isst, nimmst du zu. Isst du unter deinem Bedarf, nimmst du ab. Okay. Jetzt ist halt die Frage, was machen die Kohlenhydrate in der Ernährung? Jedes Mal, wenn ich Reis, Kartoffeln, Brot und Nudeln esse, vor allen Dingen, wenn ich Zucker und Weißmehl zu mir nehme, habe ich eine starke Insulinreaktion. Mhm. Wenn ich Eiweiß zu mir nehme, habe ich eine mittlere, vereinfacht gesagt, eine mittlere Insulinreaktion. Esse ich Fette, habe ich so gut wie gar keine Insulin, also keine speichernde Funktion. Kombiniere ich Kohlenhydrate und Fett, habe ich die doppelten Effekt, dass ich halt dafür sorge, dass Fett noch leichter in die Fettzellen transportiert werden kann. Mhm. So, das heißt, wenn ich jetzt morgens Kohlenhydrate esse, dann ist mein Energiespeicher über Nacht mal geleert worden. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass viel Fett in der Leber und im Körper eingelagert wird, ist relativ gering, weil ich insulinsensitiv bin, weil ich ja so lange keine Kohlenhydrate hatte. Dann reguliert sich das im Laufe des Tages. Und wenn ich jetzt den ganzen Tag esse, wird die Leber langsam gefüllt, der Muskelspeicher füllt sich, jetzt sitze ich den ganzen Tag und mache vielleicht keinen Sport und arbeite nicht körperlich und meine Speicher sind vereinfacht einfach voll. Das heißt, am Abendessen, wenn ich dann jetzt nochmal viel Reis, Kartoffeln, Brot und Nudeln esse, dann ist der Körper nicht mehr insulinsensitiv, sondern insulinresistent sind die Zellen. Mhm. Das heißt, die Leber möchte den Zucker nicht mehr aufnehmen, der Muskelspeicher möchte den Zucker nicht mehr aufnehmen. Naja, und welcher Speicher würde sich jetzt freuen und welcher ist sehr dehnbar? Na, das ist der Fettspeicher.
Ja.
So, die zweite Sache, die passiert ist, jetzt muss der Körper am Abend schon unheimlich viel Insulin produzieren, um aber die Zellen, vor allem den Zucker aus dem Blut zu bekommen, weil da gehört er einfach nicht hin.
Ja.
Das heißt, die Folge ist, ich habe viel Insulin und lange im Körper. Das heißt, wann ich dann am Abend in einen Zustand komme, wo der Körper wieder hormonmäßig gerne Fett verbrennt, da vergehen Stunden. Mhm. Bedeutet, wenn man am Abend die Kohlenhydrate reduziert, dann gilt zwar schon in Summe, ich sollte ein bisschen weniger Kalorien zugeführt haben, ich sollte mehr verbraucht haben und das wäre meine Wunschvorstellung, ich hätte das über Bewegung gemacht und nicht über Abknapsen von Nahrung. Wenn ich aber jetzt am Abend in der Eiweiß-Fettabteilung zugreife und vielleicht noch ein bisschen Gemüse, kommt der Körper deutlich schneller in den Zustand, wo der Körper wieder Fett verbrennen kann. Ja, das heißt mit einer High-Fat, Low- oder Moderate-Protein, also viel Fett, bisschen Eiweißmahlzeit am Abend, bringe ich dem Körper viel schneller dazu, das Insulin abgebaut zu haben, viel schneller dazu, das Glukagon rauszulassen, den Gegenspieler. Und auch in den frühen Morgenstunden, nämlich in den ersten Tiefschlafphasen, wird der weitere Gegenspieler, das Somatropin, sein Wachstumshormon, rausgehen und kann ganz bestimmte Prozesse loslegen. Zum Beispiel die Zellerneuerung, zum Beispiel das Lösen des Zuckers aus der Leber, zum Beispiel das anfordernde Triglyceride wieder umgewandelt zu werden in Dextrose, dann ins Blut entlassen zu werden. Das heißt, wir bauen mal diese nicht alkoholische Fettleber ab.
Ja.
Ja, also kann Low Carb am Abend Vorteile bringen. Okay. Muss es aber nicht. Also keiner macht was Böses, wenn er am Abend mal ein paar Kohlenhydrate gegessen hat.
Okay, aber ich finde deine Erklärung wirklich sehr, sehr, sehr verständlich und bin gerade ganz erleichtert, weil genauso schreibe ich es auch in der Zauberformel.
Perfekt. Darf ich vielleicht nur ganz kurz, ich hätte noch eine andere Erklärung dazu.
Ja.
Also jetzt nehmen wir mal an, Kohlenhydrate, Reiskartoffeln, Brotnudeln sind die schnell brennende Energie. Verbrennt der Körper lieber und schneller, weil es einfacher brennt. Und jetzt habe ich trainiert sogar abends. So, beim Training habe ich Eiweißstrukturen zerstört. Ich habe Vitalstoffe, Mineralstoffe verbraucht. Ne? Ich habe im Zitronensäurezyklus viele Mineralien zerstört, Phosphate. Das heißt, das muss ich nachher zuführen. Ich muss Lebensnotwendiges zuführen. Mein Körper ist wie so ein Schwamm aus der Schule. Der wartet darauf, dass Bausteine kommen. Mhm. Eiweiße, Fettsäure, Vitalstoffe. Mhm. So, stattdessen gehe ich aber nach Hause und gebe dem Körper viel schnell brennende Energie. Danach kommt aber die Nachtruhe. Also wenn ich vom Training nach Hause komme, mich zum Abendessen hinsetze, danach auf die Couch mich lege, 7 Stunden lang Netflix gucke, dann irgendwann um 3 ins Bett gehe, mich die ganze Nacht nicht bewege, wofür verdammt nochmal brauchte der Körper diese schnell brennende Energie nach dem Training? Mhm. Die brauchte nicht. Der hätte aber Bausteine gebraucht. Eiweiße sind Bausteine, beziehungsweise Aminosäuren. Gute Fettsäuren sorgen dafür, dass der Körper noch mehr von den Eiweißbausteinen umwandeln kann. Der braucht ein paar Vitalstoffe. So, und dann habe ich doch was völlig anderes. Wenn ich vor dem Training das Gefühl hatte, ich müsste viel Reis, Kartoffeln, Brot und Nudeln essen und kann dann härter trainieren, fühl dich frei, mach das. Aber danach reichen ein paar Kohlenhydrate aus und ja, wir müssen Insulin ausstoßen nach der Nahrung. Und das kommt nämlich zu der nächsten Frage. Wie sieht eine optimale Mahlzeit nach dem Training aus?
Genau.
Das kommt darauf an, was dein Ziel ist. Bist du 23 und dein Ziel ist der maximale Muskelaufbau, dann möchte ich oft und viel Insulin im Körper haben. Dann wäre meine erste Wahl nach dem Training 500 ml Saft, Traubensaft und dazu einen großen Molkeprotein, ein Whey-Protein-Shake. Viel Eiweiß, schnell verfügbares Eiweiß und ich möchte gerade so viel Insulin in meinen Körper jagen, wie geht. So, wenn du 23 bist, sieht deine Bauchspeicheldrüse und deine Leber das völlig anders, als wenn du wie ich 40 bist. Ja, oder 30, 40 oder 50. Das heißt, da kannst du diesen muskelaufbauenden Effekt des Insulins durch viele kleine Mahlzeiten, weil es gibt immer das Signal Speicher, Speicher, Speicher. Mhm. Wenn du aber nicht dieses Ziel hast, sondern eher ein bisschen Fett verlieren möchtest, moderaten Muskelaufbau, gesundes, straffes Gewebe aufbauen möchtest, schöne Hauthaare, Nägel haben möchtest, weniger Mahlzeiten und nach dem Training Eiweiß und Fett zuführen, ein paar gute Vitalstoffe und auf den Traubenzucker und den Zucker danach eher verzichten.
Sehr gut. Vielen lieben Dank.
Gerne.
Du hast gerade betont, das Alter spielt natürlich eine Rolle. Kann man sagen, dass wenn man jetzt, sag mal, 30, 40 plus ist, sollte man also eher dazu übergehen, mehr Pausen zwischen den Mahlzeiten zu lassen? Ja, noch mehr darauf zu achten, gesund zu essen, also komplett industriell verarbeitete Lebensmittel am besten weglassen, ne? Oder je weiter weg von der Natur, desto weniger. Super. Und wie siehst du das mit dem Thema Süßstoffe?
Okay.
Weil, also viele, habe ich jetzt so den Eindruck, gerade Frauen ab einem bestimmten Alter, die dann sagen so, ja, es hat sich schon was geändert und mein Stoffwechsel ist langsamer, ne? So argumentieren die ja dann immer. Und dann guckst du bei denen in den Kühlschrank und dann stehen da die fettarmen Joghurts und dann guckst du aber da drauf und da sind die überall die Ersatzstoffe drin. Oder auch in den Riegeln. Das ist ja auch oft drin.
Dann probiere ich diese drei Fragen mal zusammenzuwerfen. Ja, also das ist tatsächlich so. Es wäre auch für einen jungen Menschen wichtig, sich möglichst artgerecht und gesund zu halten. Okay. Nur, jetzt nimm mal das Beispiel, du bist 18 Jahre alt, du warst auf einer Party, du hast viel getrunken und am nächsten Morgen sollst du zum Training, weil du Basketball oder Fußball spielst, du gehst aufs Feld, du spielst sogar gut. ich bin 42, mache ich das Gleiche, siehst du mich morgen nicht beim Sport. Ja, das heißt, ab dem 25., 27. Lebensjahr wird es einfach ein bisschen langsamer mit dem Stoffwechsel. Das heißt, bestimmte Enzyme bilden sich nicht mehr so stark. Die Telomerase, ja, ist ein ganz wichtiges Enzym, die in der Alterung, nämlich in der Zellteilung, eine wichtige Rolle spielt. So, wir Menschen können uns aber durch einen gesunden Lebensstil dagegen wehren. Ne? Das heißt, wir können das Altern verlangsamen. Und da wäre natürlich halt bestimmte Gene nicht zu aktivieren, eine Möglichkeit, eine entzündungshemmende Ernährung, also hochwertigen Fisch, hochwertiges Fleisch, viel Gemüse, längere Esspausen, um dem Körper mal die Chance zu geben, auch wirklich Nährstoffe zu verräumen und halt auch das endokrine System, ne? Das heißt, die Organe im, also die Hormone immer im Gleichgewicht zu halten. Und das wird im Laufe der Zeit schwieriger, weil wir Phasen im Leben haben, wo sich das ändert auf natürliche Art und Weise. So, trotzdem, wenn wir älter werden, haben wir einen erhöhten Proteinbedarf, nicht weniger. Das heißt, wir sollten seltener essen, aber umso mehr darauf achten, dass hochwertige Proteinquellen reinkommen. Okay. Nur nicht mehr so häufig. Damit der Körper nämlich, wenn er Zellen bauen möchte, alles Lebensnotwendige dafür hat. So, und Süßstoffe sorgen zwar nicht dafür, dass stark Insulin ausgestoßen wird. Das heißt, diesen alternden Faktor oder dieses Ältermachen durch häufige Insulinreaktionen haben wir nicht. Aber was wir haben ist, sie stehen im Verdacht, die Darmbakterien zu stören. Mhm. Und der Darm ist ein so wichtiges Organ, vor allen Dingen, wenn wir älter werden. Ja, also dieses Mikrobionom, diese 80 Billionen Bakterien und Viren, die dort wohnen. Und wenn die durch jahrelange Fehlernährung gestört werden, dann kann der Körper Nährstoffe nicht mehr gut aufnehmen. Und wenn dem Nährstoffe fehlen, kann er die Grundbausteine von gesunden Zellen nicht mehr bauen. Von schöner Haut, Haaren, Nägeln, von Stammzellen, von den Enzymen und so weiter. Das heißt, Darmgesundheit wird im Alter so wichtig und Süßstoffe machen genau das Gegenteil. Ja, die füttern die schlechten Darmbakterien, die legen sich da ab. Der Körper kann mit einigen dieser Süßstoffe nichts anfangen. Das dauert ewig, bis sie dann mal durch sind und dann liegen die da rum und stören. Ja, das ist ein großer, hässlicher Stein im Garten der Darmflora, der da einfach im Weg liegt.
Okay.
Ja, und da kann ich nur empfehlen, halt wirklich, wie du sagst, oft, nicht immer. Aber oft natürliche Lebensmittel, ausreichend Flüssigkeit, ein bisschen mehr Eiweiß. Wenn du bis 40, 50 Jahre alt bist, gerne tierisch und pflanzliche Eiweiße in der Kombination. Desto älter wir werden, die tierischen ein bisschen reduzieren und ein bisschen mehr in der pflanzlichen Abteilung zugreifen. Vor allen Dingen immer dann, wenn du schon ein paar entzündliche Erkrankungen im Körper hast. Ja, und das hört sich jetzt schlimmer an, als es ist. Es gibt keine negativen Studien zu Milchprodukten, die fermentiert worden sind, also Käse, Quark, Joghurt. Ein guter griechischer Joghurt füttert gute Darmbakterien. Ein guter Käse, ein guter gereifter Parmesan hat wenig Milchsäure, hat wenig Laktose, hat aber viele Milchsäurebakterien. Kann man wunderbar einbauen.
Okay.
Und wenn man Milchanteile später rausnimmt, weil Milchanteile haben immer noch die Tendenz, Interleukine zu triggern, also Entzündungen hervorzurufen, wenn man schon vorbelastet ist. Und dann wäre zum Beispiel eine einfache Sache, du nimmst einen Schafs- oder einen Ziegenkäse, wenn du älter wirst, und wenn er dir schmeckt, umso besser. Und da kommen wir auf einen ganz wichtigen Punkt, gerade wenn du älter wirst, jede Mahlzeit, die ich esse, wenn ich selten esse, soll bitte schmecken. Soll echtes Essen sein, soll mit Genuss verbunden sein.
Mhm.
Ja, und man soll wirklich erkennen können, dass das Lebensmittel sind.
Okay, super. Zum Thema Milchersatz ist ja jetzt auch richtig in Trend gekommen. Jeder sagt irgendwo, ja, ich habe schon mal jetzt Hafermilch probiert, genommen, dann Erbsenmilch, Reismilch, Mandelmilch. Macht das Sinn?
Ja, das ist ja viel natürlicher als die Kuhmilch, oder?
Hm. Naja.
Nur weil es aus der Pflanze ist, ist es ja nicht automatisch gesund. Und nur weil es aus der Pflanze ist, ist es ja nicht automatisch für uns das Richtige. Also wenn man jetzt diese Reise ins Paläolithikum macht, ja, da hat der Mensch, unser Vorfahr, hat noch selten Milch getrunken, eigentlich so gut wie gar nicht. Weil unser Urzeitvorfahr war relativ klein, war noch nicht sonderlich intelligent, hat halt wilde Tiere noch nicht gezähmt gehabt und hat demnach kaum Milchprodukte verzehrt.
Da gibt's Hafermilch getrunken.
Die hat aber auch keine Hafermilch getrunken, weil die gab es halt auch noch nicht, weil Ackerbau gibt es erst seit 10.000 Jahren. Jetzt ist Hafer vom Getreide ja noch das, was ich am liebsten habe, aber nichtsdestotrotz, der hat auch keine Mandel gemolken oder keine Nuss oder so. Und bestimmte Dinge hatte der einfach bei uns in der Region nicht. Also wenn du hier in Deutschland gelebt hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du eine Kokosmilch getrunken hast, relativ gering. Ich finde Kokosmilch toll, aber es hat mit artgerecht und natürlich regional, saisonal und so gar nichts zu tun. Ja. So, das heißt, diese Nussmilche oder Hafermilche, die sind schon ganz fein und gut, aber das ist nicht zwangsweise besser als eine gute Weidemilch, weil wenn du die Weidemilch verträgst und Achtung, in moderaten Mengen trinkst. Milch ist kein Getränk und das muss man jedem nur klar machen. Ja. Aber mal ein Schuss Milch in eine Milchspezialität, ja, mal ein Milchprodukt ist doch überhaupt nicht das Thema. Und nochmal, in den großen Meta-Analysen, das sind halt Studien, wo man die größten Studien nimmt, die halt nach allen Kriterien der Wissenschaft als korrekt befunden wurden. Und dann guckt man sich die nochmal genauer an und bricht die runter auf das, was man sagt, okay, das ist gerade Stand heute wissenschaftlich haltbar. Die sagen, man findet unter 2% negative Studien zu Käse, Butter, ja, und Produkte, die halt daraus gemacht wurden. Und die kannst du durchaus in der Ernährung mit einbauen. Aber auch hier, oder man muss es anders sagen, bei jedem Lebensmittel gilt auch, die Dosis macht das Gift. Und ja, einmal noch den Satz möchte ich noch loswerden. Menschen denken intuitiv, alles aus der Pflanze ist gesünder, nur weil es so natürlich ist. Ich kenne Pflanzen, die muss ich nur berühren und ich bekomme einen Ausschlag. Ich kenne Pflanzen, wenn ich die esse, schaffe ich es nicht mehr zum Arzt. Ich kenne keine einzige Fleischsorte, die, wenn sie frisch ist und nicht verdorben, wenn sie konsumiert wird, die tödlich giftig ist und innerhalb von 10 Minuten dafür sorgt, dass ich tot umfalle. Ja? Wow. Pflanzen wollen nicht gefressen werden. Gräser wollen nicht gefressen werden. Getreide ist Gras. Getreide enthält ebenso Nährstoffe, die Fressfeinde abhalten. Und sind wir mal ehrlich, der Mensch ist der schlimmere Fressfeind. Wir sind schlimmer als die Heuschrecke. Wir glauben, dass alles, was da draußen steht in der Natur, uns gehört. Und damit wir mehr davon haben, verändern wir es. Machen es größer, ne? Sorgen dafür, dass wir mehr Ertrag haben, machen es lichtunempfindlicher. Und dann verändern wir die natürliche Struktur des Getreides und wundern uns, dass plötzlich Getreide in großen Mengen uns krank macht.
Ja.
Ein Urkorn sieht völlig anders aus als ein Weizenkorn, was auf der Wiese steht. Und vielleicht eins noch, Weizenvollkorn hat diese Randschicht noch drin, die auch das Tier hindern, es zu essen. Also es sind Lektine drin. Mhm. Wenn ich jetzt es fermentiere, ein Weißmehl draus mache, dann habe ich die Antinährstoffe raus, aber auch die Nährstoffe raus. Also es ist schon schwierig, ne, sich wirklich da komplett artgerecht zu ernähren. Aber nochmal, ich bin kein Feind weder vom Weißmehl noch weder vom Weißvollkornmehl oder vom Getreide. Die Dosis macht das Gift.
Das ist ein schöner Abschlusssatz. Wir haben die 40 Minuten angepeilt, jetzt sind es über 46 Minuten, aber ich habe so viel gelernt wieder heute, Peter. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Ich möchte auch den Zuhörern unbedingt deinen Kaffeeklatsch ans Herz legen. Den machst du regelmäßig mit dem Jens. Und ja, das ist toll, weil ihr da auch wirklich immer den Zuhörern oder Zuschauern die Chance gebt, Fragen zu stellen. Ihr habt verschiedene Themen, die ihr aufgreift. Es soll dann immer eine Kaffeetassenlänge sein, aber ihr beantwortet immer alles, das kann ich sagen. Ich werde alles verlinken. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Was mir jetzt fast ein bisschen zu kurz gekommen ist, ist, wie wichtig wirklich Krafttraining und Krafttraining ein Leben lang ist. Aber vielleicht hast du ja Lust, uns da nochmal bei einer zweiten Folge Informationen drüber zu geben. Da bist du nämlich auch für mich ein Riesenvorbild.
Sehr gerne. Und vielleicht mit einem abschließenden Satz dazu. Bewegung ist Leben. Ja, und ohne Kraft, mich bewegen zu können, sobald man den Menschen die Bewegung gibt, bauen wir auch geistig leider, baut man leider geistig auch wieder ab. Das heißt, Muskeln sind der wichtigste Motor, um ein Leben lang selbstständig zu bleiben und sinnhaft sein Leben zu gestalten. Und da gibt es nichts Besseres als harte Arbeit. Und wenn man das nicht mehr hat, körperlich, dann gibt es nichts Besseres als Krafttraining.
Super. Herzlichen Dank. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag und sag bis bald.
Bis bald. Danke dir.
Thank you.